Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie, wie gewohnt, unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Die Basisorganisationen der tschechischen Sozialdemokraten im nordböhmischen Ustinadlav im Aussig und vom ersten Stadtbezirk Prags haben ihren Parteichef Wladimír Špidla zum Ende vergangener Woche aufgefordert, einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen. Die Partei habe die seit Mitte der 90er Jahre aufgebaute innere Dynamik verloren und erlebe derzeit die tiefste Krise seit 1989, heißt es in einem offenen Brief. Špidla reagierte auf die Kritik am Samstag letzter Woche mit der Aussage, dass die momentane Lage einen außerordentlichen Parteitag nicht erfordere. Die Kommunikation innerhalb der Partei habe sich seiner Meinung nach vielmehr deutlich verbessert, äußerte Premier und Parteichef Wladimír Špidla. Der tschechische Präsident Václav Klaus ist am vergangenen Sonntag aus der Allgemeinen Universitätsklinik in Prag entlassen worden, wo er zuvor eine Woche lang wegen Gelenkschmerzen behandelt wurde. Seitdem hält sich Klaus auf seinem zweiten Amtssitz, Schloss Lani bei Rakovník, auf, um zu genesen und von hier aus nur die wichtigsten Amtshandlungen auszuführen. Die Rolling Stones haben während ihres Prag-Aufenthaltes der Stiftung von Tschechiens Ex-Präsident Václav Havel 100.000 US-Dollar, rund 87.000 Euro, zur Förderung musikalischer Talente gewidmet. Havel, der mit dem in Prag seinen 60. Geburtstag feiernden Stones-Sänger Mick Jagger befreundet ist, dankte vor dem Prager Auftritt der Gruppe mit einer viel umjubelten Festrede auf die Musiker. Nach Angaben der Veranstalter war das am vergangenen Sonntagabend in Prag stattgefundene Konzert mit etwa 80.000 Zuschauern das am besten besuchte der Stones während der laufenden Europatournee. Im Krankenhaus der mährischen Stadt Uherské Hradiště ist letzten Sonntag der ehemalige Ermittler des kommunistischen Staatssicherheitsdienstes der damaligen ČSSR, der 81-jährige Alois Grebeneček, verstorben. Er galt als ein besonders brutaler Vertreter des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes und hatte sich vor Gericht für seine Foltermethoden gegenüber politisch Gefangenen zu verantworten. Wegen seiner chronischen Erkrankung war Grebeneček jedoch nie persönlich vor Gericht erschienen. Europa sollte der Lage in Weißrussland mehr Aufmerksamkeit zollen. Dies erklärte der Prager Bischof und Vorsitzende des Katholischen Rates Gerechtigkeit und Frieden in Tschechien, Václav Mali, am Dienstag unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Minsk. Man müsse alle Instrumente einsetzen, um dem autoritären System in Weißrussland ein Ende zu bereiten, sagte der ehemalige Dissident. Die tschechische Nationalbank hat am Donnerstag mit einer weiteren Senkung der Zinssätze die Geldmärkte überrascht. Der Grundreposatz wurde auf sein historisches Minimum von 2% gesenkt. Die Entscheidung wird höchstwahrscheinlich eine weitere Vergünstigung der Kredite zur Folge haben. Das Gericht des ersten Prager Stadtbezirks hat am Donnerstag die Pfändung des Besitzes der Gesellschaft Fischer SRO und deren Besitzers Václav Fischer gebilligt. Gleichzeitig wird die Pfändung in der Firma Fischer Air vorgeschlagen, und zwar wegen Hochschulden. Václav Fischer ist der Besitzer des größten Reisebüros hierzulande sowie weiterer Firmen. Das war die Wochenschau von Radio Prag.
Auch 13 Jahre nach der politischen Wende 1989 sind viele Kapitel der kommunistischen Vergangenheit des Landes noch nicht aufgearbeitet. Einen Beitrag dazu könnten die im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichten Namensverzeichnisse der Mitarbeiter des kommunistischen Staatssicherheitsdienstes STB leisten. Oder doch nicht? Mehr über den Stand der Auseinandersetzungen mit dem kommunistischen Erbe Tschechiens erfahren Sie im folgenden Schauplatz. Sie hören eine Wiederholung vom 30. März mit Dagmar Kabelova und Robert Schuster.
Schauplatz.
Am Donnerstag vor vergangener Woche versammelten sich bereits seit frühen Morgenstunden Hunderte von Tschechen aus allen Teilen des Landes vor dem Gebäude des Innenministeriums. Als sich dort die Pforten öffneten, eroberten sie die Eingangshalle des Gebäudes fast im Sturm. Alle wollten nämlich zumindest ein Exemplar des an jenem Tag veröffentlichten offiziellen Verzeichnisses der Agenten und Mitarbeiter der früheren tschechoslowakischen Staatssicherheit STB mit nach Hause tragen. Als binnen kürzester Zeit die gesamte Auflage von 3000 Stück, weil gratis verteilt, vergriffen war, ist es unter den zu kurz gekommenen fast zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das Innenministerium gab daraufhin sofort einen Nachdruck der STB-Listen in Auftrag und versprach, sie allen Interessierten innerhalb der kommenden Wochen wieder zur Verfügung zu stellen. Obwohl in den vergangenen 13 Jahren seit dem politischen Umbruch des Jahres 1989 über eine Veröffentlichung der STB-Verzeichnisse immer wieder diskutiert wurde, schreckte man jedoch in letzter Konsequenz davor zurück, aus Angst vor den möglichen Folgen. Gleich nach der Wende befürchtete man, dass eine Veröffentlichung der Namen zu einer regelrechten Hexenjagd führen könnte. Später wiederum, als einige unter Verdacht der SDB-Mitarbeit stehende Politiker vor Gericht zogen und dort rechtskräftig die Feststellung erwirkten, nicht für die Staatssicherheit gearbeitet zu haben, fing man gänzlich an, nach dem Sinn einer möglichen Veröffentlichung zu zweifeln. Dennoch machten bereits im Frühjahr 1990 erste inoffizielle Namenslisten von SDB-Mitarbeitern die Runde. Verbreitet wurden sie insbesondere vom einstigen Regimekritiker und Bürgerrechtler Petr Cibulka. Obwohl Cibulka nie befriedigend erklären konnte, wie er an die brisanten Unterlagen gelangte, stellten dessen Verzeichnisse lange Zeit den einzigen Versuch einer öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der tschechischen Geschichte dar. Heute erklären selbst Spitzenpolitiker, in deren Verantwortungsbereich die Verwaltung der brisanten Listen seinerzeit fiel, wie etwa der frühere Regimekritiker und spätere Innenminister Jan Rummel, dass Cibulkas Verzeichnisse ziemlich getreu den wahren Stand wiedergeben.
Kann also in Anbetracht dessen der jüngste Ansturm auf die offizielle Fassung der SDB-Listen mit den etwa 75.000 Namen als Ausdruck einer gestiegenen Sensibilität vieler Tschechen gegenüber der kommunistischen Vergangenheit interpretiert werden? Das fragten wir Jan Srb vom Amt für die Dokumentation und Ermittlung der Verbrechen des Kommunismus, das beim tschechischen Innenministerium angesiedelt ist. Gegenüber Radio Prag macht er aus seiner Skepsis keinen Hehl.
Das, wozu es letzte Woche im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der offiziellen Liste mit den Namen der Agenten und Mitarbeiter der früheren Staatssicherheit gekommen ist, hängt eigentlich weniger mit einem liegenden Interesse der Öffentlichkeit an einer Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Regime bzw. der Erforschung der Vergangenheit zusammen. Schon im Jahr 1996 bekamen die Tschechen per Gesetz die Möglichkeit, in ihre Akten einzusehen. Bis zum heutigen Tag haben aber lediglich 3000 Personen davon Gebrauch gemacht, was einer relativ kleinen Zahl entspricht. Ich denke, dass bei vielen diesmal eher der Umstand entscheidend war, dass die Listen gratis vergeben wurden und das zu diesem großen Andrang führte.
Jan Srb meint des Weiteren, dass es ein Fehler gewesen sei, die SDB-Listen ausschließlich über das Innenministerium zu verteilen und nicht etwa der Zentrale, also in erster Linie an die Stadtverwaltungen oder Bibliotheken zu verschicken. Dennoch begrüßt er deren Veröffentlichung, auch wenn, wie er im Gespräch mit Radio Prag meint, das alles mindestens 10 Jahre zu spät komme.
Unabhängig von den langwierigen Debatten um eine Öffnung der Stasi-Archive haben die vergangenen 13 Jahre gezeigt, dass die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit ein sehr komplexer Vorgang ist. Zu Beginn stand man dabei in Tschechien vor der Wahl, ob die Geschichte der Jahre 1948 bis 1989 lediglich aufgearbeitet und dokumentiert oder aber auch versucht werden soll, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Das Amt für die Dokumentation und Ermittlung der Verbrechen des Kommunismus, welches bereits seit fast 10 Jahren besteht und oft als Pendant zur deutschen Gaukbehörde gesehen wird, hat sich beiden Aufgaben verschrieben. Wie hat sich während dieser Zeit die Ausgangslage dessen Tätigkeit verändert? Der Historiker Jan Srb meint dazu gegenüber Radio Prag.
Von einem Blickpunkt aus beurteilt hat sich vieles verändert, und zwar, wenn es darum geht, woher wir die Impulse für unsere Arbeit bekommen. Unmittelbar nach der Wende kamen meistens die Betroffenen und Verfolgten mit ihren Erlebnissen auf uns zu und wir nahmen die Ermittlungen in deren Anliegen auf. Heute ist es ganz anders. Wenn unsere Ermittler heute neue Verfahren gegen damalige Handlanger des kommunistischen Regimes einleiten, dann fast ausschließlich anhand des Studiums von Unterlagen im Archiv und erst aufgrund dessen wird dann entschieden, ob das für die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens ausreicht oder nicht, beziehungsweise ob überhaupt gegen jemanden Ermittlungen eingeleitet werden können.
Dennoch ist Jan Srb relativ kritisch gegenüber den bisherigen Erfolgen seiner Behörde, wenn er im Folgenden hinzufügt.
Ich meine, dass unsere Bilanz nicht befriedigend ist und es wird uns immer wieder vorgehalten, dass von unzähligen Fällen, die wir ins Rollen brachten, nur die wenigsten zu rechtskräftigen Verurteilungen durch die Gerichte führte. Während der vergangenen knapp 10 Jahre gelang uns dies etwa in höchstens 20 Fällen. Oft passiert es, dass die Gerichte von uns verlangte Akten zurückweisen oder die Verhandlungen immer wieder, aus welchen Gründen auch immer, wiederholt unterbrechen oder vertagen. Ich denke, dass das in vielen Fällen eher ein Problem der Gerichte ist und eigentlich viel über den Stand der Gerichtsbarkeit im Land aussagt. Die Gerichte wenden oft die ihnen bereits jetzt zur Verfügung stehenden Mittel nicht konsequent an, um zum Beispiel die Angeklagten wirklich vor das Gericht zu bringen. In einigen Fällen ist es auch schon passiert, dass ein Gericht in einer bestimmten Frage eine Entscheidung getroffen hat, 2 Jahre später aber das gleiche Gericht im gleichen Fall ganz anders entschied.
Angesichts der erwähnten Schwierigkeiten, einzelne Fälle vor Gericht erfolgreich zum Abschluss zu bringen, konzentriert sich die tschechische GAUK-Behörde seit einigen Jahren auf ihre Dokumentationstätigkeit. Mittlerweile hat das Amt zahlreiche Publikationsreihen herausgebracht, die stets auf detaillierten Recherchen in Archiven aufgebaut sind. Darin sieht der Historiker Janssep auch die künftige Hauptaufgabe seines Amtes, nämlich das Gedenken an die Zeit des Kommunismus und die vielen Opfer aufrechtzuerhalten.
Aus den Ausführungen Janssep geht hervor, dass das Amt für die Dokumentation und Ermittlung der Verbrechen des Kommunismus auch in Zukunft in einer gewissen Form bestehen bleibt, wenn es keinen konkreten Fällen mehr nachgehen wird. Diese mehr oder weniger gesicherte Existenz der tschechischen GAUK-Behörde ist im gewissen Sinne etwas Neues. Noch vor einigen Jahren galt nämlich das Dokumentationsamt als ein Kind der Nachwendezeit, das vor allem von Politikern aus dem bürgerlichen Lager gehegt und gepflegt wurde. Als dann vor 5 Jahren erstmals eine linke Regierung in Tschechien an die Macht kam, gab es Befürchtungen, dass die Auflösung der tschechischen GAUK-Behörde zu den ersten Amtshandlungen eines sozialdemokratischen Innenministers gehören würde.
Diese Befürchtungen zeigten sich jedoch bald als unbegründet, wie der Historiker Janssep abschließend erklärt.
Es ist interessant, dass auch die linke sozialdemokratische Regierung einige Schritte tat, die unsere Arbeit verbesserten. So wurde uns etwa eine Vielzahl von bisher daher unter Verschluss gehaltenen Akten aus den Beständen des Innenministeriums zur Verfügung gegeben, wozu alle vorherigen konservativen Innenminister keine Erlaubnis gaben. Es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Hinsicht von den Politikern schon lange in Ruhe gelassen werden. Außer den Kommunisten, denen wir natürlich nach wie vor ein Dorn im Auge sind, hat eigentlich gegenwärtig niemand Interesse daran, das Bestehen unserer Behörde in Frage zu stellen, die nach wie vor noch viel zu tun hat und ihre Berechtigung hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit unser heutiger Schauplatz. Vom Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Dagmar Geberlova
und Robert Schuster.
Mit dem Thema Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Erbe Tschechiens befasst sich nun im folgenden Feuilleton auch Dagmar Geberlova.
Den Tapferen zu ehren, dies ist leider kein Name eines noch nicht begonnenen Prozesses der Auseinandersetzung mit der kommunistischen Vergangenheit, sondern nur der eine Ausstellung. Eine Ausstellung allerdings, die in der heutigen tschechischen Gesellschaft, die nur wenig Lust hat, in den eigenen Spiegel zu schauen, eine großartige und mutige Tat ist. Was diese oft für ihre Langsamkeit und Verbundenheit mit dem ehemaligen kommunistischen Regime kritisierte tschechische Justiz nicht macht, bleibt der Kunst überlassen. Die Gegenwart hat ihre Wurzeln in der Vergangenheit, ist das Motto der Ausstellung, mit dem die Galerie Langhans den politischen Gefangenen Ehre zollt. Jeder Tscheche sollte sich den Bildern der einigen Dutzend Tapferen, deren Namen heute kaum jemand noch kennt, stellen. Stundenlang könnte man die schwarz-weißen Fotos der stummen Helden ansehen, ein ganzes Leben voller Leiden versteckt sich hinter jedem Gesicht. Die Schönheit der Fotografien und die Gräueltaten, die die kommunistischen Machthaber an diesen Menschen begangen haben, stehen hier zueinander in krassen Gegensatz. Langsam beginnt man, mit den Tränen zu kämpfen. Wieso? Wer hat so etwas zugelassen? Was haben die Menschen getan? Bei der Aufschrift mit der Zahl der Toten und zu Unrecht Verurteilten gewinnen die Tränen. Sind Gerichtsverhandlungen mit den ehemaligen Verbrechen heute noch notwendig? Wäre es nicht besser, einen dicken Strich zu ziehen, kollektiv zu vergeben und eine neue, gesunde Gesellschaft wachsen zu lassen? Bei Erklärungen wie »Im Kommunismus ist uns doch nichts passiert«, »Ist es uns damals schlecht gegangen?« lautet die klare Antwort »Ja«. Wie kann eine mutige, gesunde und in sich selbst vertrauende Gesellschaft entstehen, wenn hier viele kommunistische Verbrecher genauso frech und unbestraft herumlaufen wie vor 20 Jahren? Wenn der heutige Vorsitzende der Kommunisten, Grebenitschek, seinen Vater, der wegen Folterung von politischen Gefangenen angeklagt war, so lange vor der Justiz bewahrt hat, bis er gestorben ist? Und viele der Tapferen warten vergeblich, auch nach 13 Jahren, noch auf einen demokratischen Gerichtsprozess, der ihnen die zugeführten Leiden und die verlorenen Jahre zwar nicht abnehmen bzw. wiedergeben kann, aber wenigstens eine moralische Genugtuung bedeuten würde. Letztlich sterben nicht nur die unbestraften Mörder, sondern auch die Helden. Und die Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke. Welchen Stellenwert hat die Gerechtigkeit in einem Land, das seine Mörder nicht bestraft und seine Helden nicht schätzt? Vielleicht werden wir einmal den Mut haben, ernsthaft zu antworten.
Daniel Landa und Susanna Navarova, zwei Persönlichkeiten der tschechischen Musikszene, die den Durchschnittsrahmen sprengen. Beides sind originelle Komponisten und Sänger, die unterschiedliche Musikrichtungen vertreten. Und beide stehen im Mittelpunkt unseres heutigen Kultursalons. Am Mikrofon begrüße ich dazu herzlich unsere freie Mitarbeiterin Lucie Drahonjowska.
Bereits vor einigen Wochen sind in den Prager Straßen Plakate erschienen, die ein ungewöhnliches Musikereignis ankündigten. Es handelt sich um das Projekt Das Rock-WM. Was auf den ersten Blick nach einem groben Schreibfehler aussieht, war jedoch ernst gemeint. Das neue Musikprojekt des tschechischen Sängers und Komponisten Daniel Landa. Mit der Absicht, Mozarts berühmte Messe dem jungen Publikum näher zu bringen, hat Landa eine moderne Fassung des Requiem konzipiert, die jedoch das ursprüngliche Arrangement sowie die Harmonie beibehält. In der Musiksprache heißt das konkret, dass die Parts der Klassikinstrumente die Elektrogitarre, das Schlagzeug oder die Bassgitarre übernehmen. Über das Rock-WM sprach Radio Prag mit dem Autor Daniel Landa.
Jednak si myslím, že to je obrovská drzost vůbec něco podobného postavit na nohy od...
Zuerst muss ich sagen, dass es von uns eine große Kühnheit gewesen ist, ein dermaßen gigantisches Projekt wie Mozarts Requiem auf die Beine zu stellen. Es war uns dabei sehr wichtig, in unserer Rockfassung Mozarts Handschrift sowie den Hauch der klassischen Musik beizubehalten. Genauso die lateinische Originalsprache. Wir wünschen uns, dass das Projekt eine Aufforderung sein und ein möglichst breites Spektrum von Menschen ansprechen wird.
Neben den etwa 40 Interpreten, darunter Sänger, Musiker und vier Tänzer, nahmen am Rock-WM auch 30 Musiker der tschechischen Kammerphilharmonie teil. Mit einer Premiere im Prager Gemeindehaus Obecný dům startet das ungewöhnliche Musikprojekt am 3. August. Der Erstaufführung folgen im August noch weitere 11 Vorstellungen. Und wie Mozarts berühmte Messe in der neuen Musiksprache klingt, das können Sie schon jetzt beurteilen. Hören Sie nur die Rockfassung von Dies Irae aus Daniel Landas Rock-WM.
Dies ist immer.
Im zweiten Teil des heutigen Kultursalons werden wir uns auch dem schönen Geschlecht widmen. Genauer gesagt eine Musikerin, deren Name jeder Fan der tschechischen alternativen Musik mit großer Sicherheit kennt, Zuzana Navarová. Die talentierte Liedermacherin und Sängerin aus der ostböhmischen Stadt Hradec Králové, Königgrätz, debütierte 1980 auf dem einst bekannten Pilsner Festival der tschechischen Volkmusik namens Porta. Navarová, die damals zum ersten Mal mit der Gruppe Neres auftrat, wurde gleichzeitig zur größten Überraschung des Musikfestivals. Ihre Lieder, die sie mit einer kristallklaren Stimme interpretierte, entzogen sich dank einfallsreicher Instrumentalisierung sowie bildhafter Sprache jeglicher Zuordnung. Sie wurden rasch beim sommerlichen Lagerfeuer genauso wie in den Clubs heimisch. Navarovas erste Platten, Masopust, Navažený Nudli und Kezdi, die Karvoche auf gekochter Nudel und zur Wand, gehörten nicht nur zu den meistverkauften CDs, sondern sie wurden von den Musikkritikern einstimmig in den höchsten Tönen gelobt. 1991 erhielt die Komponistin und Interpretin Zuzana Navarová vom tschechischen Musikfonds die Auszeichnung »Die beste Librettistin des Jahres«. Doch lassen wir nun die Musik für sich sprechen. Das Lied aus der erfolgreichen CD »Navažený Nudli« auf der gekochten Nudel, komponiert Ende der 80er Jahre, trägt den Titel »Naruby«, »Verkehrt rum«. Als Zuzana Navarová Mitte der 90er Jahre die inzwischen namhafte Musikgruppe Neres verließ und eine Solokarriere startete, zuckten ihre Fans nun mit den Achseln. Navarová, die an der Prager Carlos-Universität und auf der kubanischen Universität in Havanna Spanisch studierte, hat für sich eine neue Inspirationsquelle entdeckt: die temperamentvolle lateinamerikanische Musik. Aus der Zusammenarbeit mit dem brillanten kolumbianischen Gitarristen und Liedermacher Iván Gutiérrez entstand 1995 die erste Platte Tres. Zu ihrer weiteren Arbeit lud Zuzana Navarová die internationale Musikgruppe Coa ein, mit der sie seitdem erfolgreich auftritt. Die multikulturelle Besetzung des Coa-Quartetts brauchte für Navarová weitere Impulse, so dass ihre Musik weitere ethnische Einflüsse einschließt. Von der Roma-Folklore über den Klezmer bis zur russischen Volksmusik. Die Texte der Lieder erzählen von Lebensfreude, Liebe und Trauer und sind oft mehrsprachig. Neben dem Tschechischen, Spanischen und Englischen werden sie auf Ungarisch und in der Sprache der Roma gesungen. Und bevor wir die imaginäre Tür unseres Kultursalons schließen, singen Zuzana Navarová und die Gruppe Coa für uns das Lied Tashi Dele aus ihrer CD mit dem Titel Barvy Všetky. Allerlei Farben aus dem Jahr 2001. Am Mikrofon verabschiedet sich und einen schönen Sommer wünscht Ihnen Ihre heutige Begleiterin Lucie Drahunovská. Jak vlasy havraní, oni jsou spoutaní. K nebesům z Himalaje, teď křičím Pepiku, to, že s tou Himalaje petlice na kliku.
damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihr Zuhören bedankt sich Jitka Matkova, Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Pro slzy vorvaní, probuď mě ze spaní. Ve stínu jabloní, v uších mi zazvoní, probuď mě ze spaní. Ve stínu jabloní, probuď mě ze spaní. Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6 055 a 7 345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás